Ich spreche heute mit Professor Dr. Peter Hörres und Dr. Thomas Vordermeier von der Neuen Deutschen Biografie über die NDB und den Historiker Fritz Fischer. Wollen Sie sich vielleicht beide kurz zu Beginn vorstellen?
Ja, schönen guten Tag. Peter Hörres, mein Name, von der Universität Würzburg. Dort bin ich Lehrstuhlinhaber für den Bereich der neuesten Geschichte und hier eben Abteilungsleiter für die NDB Online innerhalb der Historischen Kommission.
Ja, mein Name ist Dr. Thomas Vordermeier. Ich bin das jüngste Mitglied der Redaktion in der NDB, allein zuständig für den NDB Online, also die digitale Fortsetzung des Projekts, über die wir heute sprechen wollen, und dort zuständig für die Bereiche der älteren Zeitgeschichte, Politik, Militär, für den Bereich Journalistik, Publizistik und die Ethnologie.
Sehr schön. Könnten Sie die Geschichte der NDB kurz skizzieren, damit man sich das vorstellen kann?
Ja, also die Neue Deutsche Biografie heißt eben neu, weil es auch eine allgemeine deutsche Biografie gibt, also ein erstes Projekt einer Nationalbiografie, die in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Bei der Gründung der Historischen Kommission 1858 hat Leopold von Ranke auch schon die Idee geäußert für eine Nationalbiografie der Deutschen. Es gab in vielen anderen europäischen Ländern vergleichbare Projekte und gibt es auch noch. Und nachdem die dann 1912 abgeschlossen war, diese ADB, gab es verschiedene Initiativen in der Zwischenkriegszeit und auch während des Dritten Reiches zu einer Neuauflage, die dann aber erst 1953 wirklich an den Start gehen konnte mit dem ersten Band dieser neuen deutschen Biografie, tatkräftig damals vom Bundespräsidenten Theodor Heuss unterstützt, der auch Autor war. Und diese gedruckte NDB gelangt jetzt eben im nächsten Jahr zu einem Ende mit dem letzten Band 28, also es geht ja den Buchstaben entlang, mit dem letzten Band an ein Ende. Und das Prinzip dieser Nationalbiografie besteht darin, dass nur verstorbene Personen aufgenommen werden. Aus dem gesamten Bereich der deutschen Kulturgeschichte oder des deutschen Kulturraums, sagen wir es mal so, Sprachenkulturraums. Sodass natürlich massive Lücken bestehen. Und es gibt auch verschiedene Gewichte, die wir heute anders setzen würden. Stichpunkt also Frauen, auch zum Beispiel aus der Populärkultur. Und das wollen wir alles mitnehmen in ein neues Format, das jetzt an den Start gegangen ist, die NDB Online. Mhm. Ja, die also rein online erscheint, im Open Access, frei zugänglich über die deutsche Biografie und die also ein kontinuierliches Projekt sein wird, die Fortsetzung dieser Nationalbiografien, die mal im 19. Jahrhundert gestartet sind.
Mhm. Wer trägt und finanziert denn die NDB?
Genau, also es gibt eine Stiftung, die hinter der Historischen Kommission steht, die NDB herausgibt. Und diese Stiftung bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, also die Stiftung der Historischen Kommission, ist etwas kompliziert, die wird zu 70%, also eben vom Freistaat Bayern finanziert und zu 30% aus Drittmitteln. Und ein Teil davon wiederum ist diese Abteilung Neudeutsche Biografie mit 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Einer ist eben Herr Vordermeier. Und ja, also es ist eine öffentliche Angelegenheit, ja, also auch von der Trägerschaft. Und es ist eben auch für die Öffentlichkeit ein Nachschlagewerk jetzt online für die Öffentlichkeit. Es also richtet sich nicht nur an Fachleute, ist aber eben wissenschaftsgestützt, mhm, ne? Und folgt dem Autorprinzip und es sollen eben wissenschaftlich valide biografische Artikel dort zu sehen sein.
Mhm. Wir haben schon gehört, es gibt die NDB, es gibt die NDB Online. Was ist denn die Geschichte der NDB Online?
Also die NDB Online ist engstens mit mir verknüpft. Also ich wurde vor 2019 zu dem Leiter bestellt dieses neuen Projektes, während eben noch das alte abgeschlossen wird, das der Kollege Hans-Christoph Kraus leitet. Und die NDB Online ist sozusagen nicht nur eben die Brittstrecke im Netz, sondern sie soll eben auch audiovisuell angereichert sein. Es gab keine Abbildung, zum Beispiel auch keine Porträts in der Brittstrecke. Und jetzt soll sie natürlich verlinkt sein, GMD versorgt. Sie soll mit einem Itinerar ausgestattet sein oder ist es auch schon. Es gibt die ganzen Möglichkeiten eben der Digital Humanities sollen perspektivisch zumindest nutzbar sein. Also es ist wirklich ein neuer Angang und wir sind schon mit ersten Artikeln auch präsent. Gretel Bergmann zum Beispiel, Fritz Fischer, werden wir noch drüber sprechen. Frank Schirmacher, den habe ich mal geschrieben, den Artikel. Es kommen stetig neue dazu und wir wollen das Projekt aber nächstes Jahr dann auch nochmal größer präsentieren und sind in einem Verbund von anderen Nationalbiografien wie das Historische Lexikon der Schweiz, wie etwa das österreichische biografische Lexikon, aber auch kleineren Regionalbiografien wie das Frankfurter Vasonen-Lexikon, zu nennen ist natürlich auch Bavarikon. Es sind zahlreiche Unternehmungen und wir müssen auch gleich mal darauf verweisen, dass diese Angebote sehr nachgefragt werden. Also wir hatten 4 Millionen Unique Visits im letzten Jahr und ständig ansteigend auch. Ne? Also es gibt eine große Nachfrage nach so einem sozusagen zertifizierten Wissen, wie Herr Rockertz, der die NDB lange geleitet hat, der Kollege hier aus München, das mal genannt hat. Und dem versuchen wir eben gerecht zu werden. Mhm.
Die Personen, um die es da geht, wir haben schon gehört, es sind immer bereits verstorbene Personen, aber darüber hinaus, wie sucht man aus, wer aufgenommen wird?
Also es soll grundsätzlich, sollen Personen, das war die ursprüngliche Idee, war so eine Art Ruhmeshalle. Ne? Es ist natürlich auch verbunden mit der Nationalstaatsbewegung, mit der Gründung des Nationalstaates und eine Art Ruhmeshalle. Und jetzt sozusagen sollen also nach wie vor natürlich Personen, die Großes oder Bedeutendes, Spezifisches geleistet haben auf allen Feldern, ne? Also von Unternehmern über Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen bis hin auch zu Journalisten und eben auch Populärkultur sollen aufgenommen werden, aber nicht nur, also deswegen ist das natürlich eine Modifikation, sondern schon die alte NDB, wenn ich das mal so sagen darf, also die Printstrecke, das gedruckte Lexikon, hat auch, wenn auch am Anfang zögerlich, begonnen, also auch sozusagen Verbrecher, etwa aus dem NS-Bereich oder auch aus der DDR oder so aufzunehmen. Und deswegen, wir haben eben gerade noch debattiert drüber, weil wir immer so am Anfang so einen kleinen Text haben, kritische Würdigung, und dann haben wir irgendwie gedacht, jetzt mal, das ist an sich merkwürdig, ne? Man kann ja nicht einen Massenmörder jetzt genauso kritisch würdigen wie jetzt, sagen wir mal, einen bedeutenden Komponisten, ja? Und deswegen wollen wir da noch eine neutralere Überschrift finden, also das ist ja Work in Progress. Also grundsätzlich sind das eben schon markante Personen, die eine Rolle für die Kultur und allgemeine Geschichte spielen. Und im Endeffekt ist es eben der Fachkompetenz der Redakteurin oder des Redakteurs dann auch überlassen, zu entscheiden. Dann, ne? Das ist natürlich ein Aushandlungsprozess, verändert sich eben auch. Ne? Also jemand in den 50er Jahren hatte man noch einen anderen Fokus als heutzutage, ist klar. Ne? Also man guckt sich andere Leute an, es weitet sich vor allem unheimlich stark. Ne? Und insofern haben wir genug zu tun, glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Ja, das kann man vielleicht auch an einem Beispiel präzisieren. Als der Band A zum Buchstaben A erschien 1953, waren ja Personen wie Konrad Adenauer oder Brecht oder Adorno, Hannah Arendt, Hans Arp. Die Liste lässt sich natürlich beliebig fortsetzen. Also ganz entscheidende Personen der deutschen Zeitgeschichte noch am Leben und konnten dementsprechend in der Printstrecke nicht abgebildet werden. Und da an diesem Beispiel, denke ich, zeigt sich schon die große Arbeit, die vor uns liegt.
Kommen wir gleich weiter zur Arbeitsebene. Wie sieht denn Ihre tägliche Arbeit aus? Wie groß ist die Redaktion? Wie ist das aufgeteilt?
Genau, also wir sind, Herr Hörers hat es schon erwähnt, 6 Redakteurinnen und Redakteure, die streng nach dem Ressortprinzip arbeiten. Das heißt, jeder hat seine abgesteckten Felder, in die er sich auch schon seit langer Zeit eingearbeitet hat. In meinem Fall, wie gesagt, beispielsweise jetzt die ältere Zeitgeschichte, also Weimarer Politiker, NS-Politiker beispielsweise, fallen in mein Ressort Zuständigkeit. Ein Kollege ist beispielsweise komplett für alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller zuständig und so weiter und so fort. Und das gilt es auch streng zu beachten. Das heißt, wenn mich ein interessierter Autor zu einem Schriftsteller kontaktiert, leite ich den an den entsprechenden Kollegen weiter, in dem Fall Herr Stefan Jordan, der dann entscheidet, ob die Person aufgenommen werden soll, ja, nein, ob der Autor wirklich in Frage kommt und so weiter und so fort. Also da gibt es ja gerade klare Aufteilungen, ist auch ganz wichtig, weil es unmöglich ist, sich in alle Fachbereiche wirklich so tief einzuarbeiten, um dann immer im Einzelfall entscheiden zu können, ob eine Person in Anführungsstrichen würdig ist, aufgenommen zu werden, bedeutend genug war, um aufgenommen zu werden oder eben nicht.
Woraus bestehen Ihre Kernaufgaben?
Also eine der Kernaufgaben, das ist auch schon erwähnt worden, ist erstmal auch die Lücken zu identifizieren. In meinem Fall, wie gesagt, für NDB Online mal herauszuarbeiten, welche Personen seinerzeit noch nicht bearbeitet werden konnten in der Printstrecke, eben wegen dem Prinzip, dass sie verstorben sein mussten. Hinzu kommen aber auch spezifische Lücken in der Printstrecke, die sich eben auch an bestimmten, in den 50er Jahren hat man zu anderen Fragen geforscht als heute. Und auch im Bereich des Sports beispielsweise oder der Populärkultur sind sehr viele nicht aufgenommen worden, auch wenn sie damals schon hätten Aufnahme finden können. Und da haben sich unsere Interessen einfach auch verschoben, eine Strecke weit. Und es gilt sozusagen einerseits die spezifischen Lücken in der NDB zu adressieren, als auch die wichtigsten Personen der Zeitgeschichte zu bearbeiten. Dann ist der nächste Schritt natürlich erstmal zu klären, gibt es einen Autor oder eine Autorin, die sich anbietet, zu einer bestimmten Person dann auch den Lexikonartikel zu bearbeiten. Wir haben immer wieder den Fall, dass es, mein Beispiel ist immer Peter Scholl-Latour beispielsweise, der kommt natürlich in die NDB aufgrund seiner Bedeutung, aber es gibt einfach aktuell noch niemanden, der sich wirklich mit dem biografisch auseinandergesetzt hat, und da warte ich in dem Fall natürlich, wenn es auch ein paar Jahre dauern sollte, bis sich ein Autor, eine Autorin da wirklich anbietet und dann den Artikel entsprechend vergeben. Also wir müssen das nicht überstürzen, sondern es gibt genug zu tun. Es findet sich immer wieder eine Person, wo sich ein Autor, eine Autorin wirklich anbietet. Aber wir vergeben das jetzt nicht beliebig. Das sind ausgewiesene Expertinnen und Experten, und so muss es auch sein. Das ist ein ganz wichtiges Qualitätskriterium.
Wie finden Sie da die geeignete Person? Wenn Sie jetzt wissen, da steht noch jemand aus, den hätten wir gerne drin, bewirbt man sich bei Ihnen oder wie finden Sie dann den Autor, die Autorin?
Wir müssen die Forschung schon verfolgen und auf der Höhe bleiben, auch Rezensionsjournale beispielsweise zur Kenntnis nehmen und immer wieder auf Verdacht einfach neu bibliografieren, und dann stößt man natürlich über die Bibliothekskataloge beispielsweise oder auch über bibliografische Datenbanken auf neue Texte, neue Publikationen. Die muss man sich dann ansehen, wie intensiv sie wirklich aus den Quellen geschöpft sind, wie sie methodisch überzeugen oder auch nicht. Und dann entscheidet man, die Person zu kontaktieren.
Herr Hörer, Sie wollen mal ergänzen.
Genau, also weil wir haben eben auch ein mehrstufiges Qualitätssicherungssystem, ja, also einen sehr, sehr komplexen Workflow sozusagen. Das kann man sich kaum vorstellen, glaube ich, so als Außenstehender. Also ein Punkt ist natürlich ganz wichtig, die Identifizierung, wer überhaupt aufgenommen werden soll, also als Biografierter, und dann, wer das schreiben soll, den dann auch zu gewinnen. Und dann wird das eben mehrfach von Kollegen, Kolleginnen gegengelesen, von mir auch als Herausgeber. Wir haben dann noch weitere Hilfskräfte, die auch sozusagen auf die formale Konsistenz achten und Wert legen und alles überprüfen. Also es sind sind sehr viele Schritte, bis dann ein Artikel am Ende im Endeffekt freigegeben wird. Ne? Und es strengt sich ja immer die Frage auf, auch jetzt gerade von studentischer Seite. Ne? Also wir haben noch Wikipedia, warum brauchen wir jetzt sowas noch? Ne? Dem wollen wir auch gar nicht ausweichen. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass viele Artikel in der Wikipedia einfach von uns auch entweder explizit oder einfach so abkupfern. Ne? Wir haben mal so ein bisschen geschaut, dass wir das auch teilweise dann vielleicht mal nachtragen können, die Quellenbasis von so Wikipedia-Artikeln. Aber das ist doch sehr auffällig. Und wir sind eben, unterscheiden uns schon, also wir haben das Autorenprinzip noch, ne? Also und die Stabilität, also ein Artikel bleibt so stabil mit dem Autor verknüpft, ist zitierfähig und ist dann natürlich auch nicht, also es soll kein Schnellschuss sein, ne? Also sondern soll wirklich aufgrund von Expertise, von Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur geschrieben werden, soll auch natürlich nicht polemisch sein oder, kommen wir ja vielleicht bei Fritz Fischer noch ein bisschen zu, ist nicht immer einfach, also soll klar sein, stringent, aber wissenschaftsgestützt, aber soll möglichst wenig subjektive Wertungen hineinbringen, ne? Also jetzt, und vor allem nicht sozusagen irgendwie politisieren oder irgendwie Geschmacksvorlieben mit reinbringen, sondern eher einer sachlichen Sprache vorgeben. Also das ist schon, dann sind dann viele Schritte, das auch dann sicherzustellen, ne? Die eben im Bereich der Redaktion liegen, aber auch, es gibt auch einen Beirat zum Beispiel auch und so. Also wir haben viele Gremien, viele Personen sind an so einem Artikel dran. Das ist schon erheblich, wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, ja.
Das ist auch eine Herausforderung für die Autoren und Autorinnen teilweise, wenn so ein Text mal den internen Korrekturumlauf durchlaufen hat. Dann stellen sich natürlich immer wieder neue Fragen, neue Präzisierungswünsche, Ergänzungswünsche. Das geht dann zurück an den Autor, der sich dann natürlich noch wieder auseinandersetzen muss und teilweise auch wirklich nochmal substanziell nacharbeiten muss. Die Bereitschaft setzen wir natürlich voraus.
Es gibt auch eine Kooperation mit der Bayerischen Staatsbibliothek.
Ganz wichtig im Hinblick auch auf die Publikation bei NDB Online, die erscheint ja auf www.deutschebiografie.de, dem zentralen biografischen Informationsportal. Und dort ist die BSB der Träger. Wir sind für die Inhalte zuständig, aber für alle technischen Fragen oder auch Wünsche, die wir haben, treten wir an die BSB heran, die dann für uns tätig wird im Idealfall. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Kooperationspartner für uns.
Wir haben auch eine Kooperation mit der BSB im Bereich der Bilder, ne? Also der Bildrechte auch. Anders als verschiedene andere Akteure bewegen wir uns ja im Bereich der Legalität. Das heißt, wir schauen genau auch bei den Bildern, oder wir sind, müssen das auch machen, müssen und wollen das machen, schauen genau also eben, wo Bildrechte liegen, dass wir auch dann für Porträts die nutzen können. Da haben wir auch eine Kooperation mit der BSB. Das ist natürlich ein starker Partner, das ist eine sehr große Institution. Und das ist, glaube ich, doch zum Gegenteil ein Vorteil. Also ist auch eine sehr angenehme Atmosphäre der Kooperation. Mhm.
Worin unterscheidet sich die NDB Online von den Printartikeln? Was ist neu?
Also unter anderem haben wir schon angesprochen die Bebilderung. Unser Ziel ist es, mindestens eine aussagekräftige Porträtaufnahme der biografierten Personen zu präsentieren. Das ist zwar nicht immer möglich, teilweise existiert schlicht und ergreifend so eine Aufnahme nicht, wenn es jetzt auch um Nachträge aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, die teilweise notwendig sind, geht. Teilweise ist es auch schwierig, die Rechteinhaber eindeutig zu identifizieren. Und da sind wir dann eben in der Situation, dass wir im Zweifelsfall darauf verzichten, als auf Verdacht irgendwelche Bilder zu verwenden. Aber in aller Regel, ich sage mal, 90% aufwärts der Fälle werden wir entsprechend fündig, können die einwerben und präsentieren die dann. Und häufig auch noch zusätzliches Bildmaterial oder jedenfalls ein zusätzliches Bild in der biografischen Darstellung, die idealerweise die Person im Kontext zeigt, mit anderen bedeutenden Persönlichkeiten oder mit Persönlichkeiten, die für den Werdegang der porträtierten Persönlichkeit wieder wichtig waren. Und das ist eine Neuerung. Eine weitere Neuerung ist das Feature, das aktuell noch kritische Würdigung heißt. Wir wollen uns um einen neutralen Begriff bemühen, die Leser sozusagen wie ein Teaser in den einladen soll, sich mit dem gesamten Artikel auseinanderzusetzen. Sie fasst ganz prägnant die zentrale historische Bedeutung der Person zusammen und auch nur 450 oder 500 Zeichen, also sehr, sehr knapp, und soll eben dann einladen, sich intensiv mit der Person auseinanderzusetzen. Das ist weitere audiovisuelle Quellen sollen auch noch nachgearbeitet werden. Das ist allerdings nur ein Work in Progress, das ist etwas perspektivisch, dass man auch Audioquellen einarbeitet, vielleicht auch Videos. Also wir verlinken natürlich schon auf solche Angebote ins und idealerweise sollten die schon eingebettet werden direkt in der Seite, aber das ist noch perspektivisch, das ist aktuell noch nicht der Fall.
Mhm. Wo würden solche Quellen denn herkommen?
Also einer unserer gewünschten Kooperationspartner sind auch Rundfunkarchive, die wir kontaktieren. Es sind aber auch teilweise, es gibt beispielsweise das Zeitzeugenportal. Das sind natürlich dann auch teilweise Personen, zu denen wir biografische Artikel, wie auch Fritz Fischer nebenbei bemerkt, sind dort als Interviewpartner zu sehen. Natürlich verlinken wir auf solche Angebote. Das wäre in der traditionellen NDB gar nicht möglich gewesen. Natürlich auch nicht in der digitalisierten Form, wie die Artikel jetzt in der deutschen Biografie zu sehen sind. Ja, das sind neue Features, die wir jetzt speziell für NDB Online implementieren.
Sehr schön. Dann kommen wir zu Fritz Fischer und der Fritz Fischer ist schon fast ein Zungenbrecher. Der Fritz Fischer
Kontroverse.
Wer war Fritz Fischer? Worin liegt seine zentrale Bedeutung oder Leistung?
Also vielleicht mal biografisch ganz kurz. Er kommt aus ziemlich einfachen Verhältnissen. Der Vater ist ein einfacher Angestellter bei der Reichsbahn. Er bei seinem akademischen Werdegang zunächst einen theologischen Weg ein, studiert Theologie, promoviert auch in dem Bereich zunächst. Und orientiert sich dann allerdings, ich glaube, Ende der 30er Jahre zur Geschichtswissenschaft. Und wir kennen ihn heute ausschließlich als Historiker und seine Bedeutung liegt auch ausschließlich in diesem Bereich. Fritz Fischer hat eine zunächst eher unauffällige Karriere, würde ich sagen, als Wissenschaftler, bis er 1961 seine Studie Griff nach der Weltmacht publiziert, die ihn schlagartig berühmt macht. Und mit diesem Buch ist auch sein Name assoziiert und hätte er dieses Buch nicht geschrieben, hätte er auch keinen NDB-Artikel bekommen. Und genau, das ist sozusagen die zentrale Punkt und auf das Buch kommen wir dann noch näher zu sprechen.
Wie war Fischers Verhältnis zum Nationalsozialismus?
Also zunächst viel näher und befürwortender, wie man allgemein meint. Die Griff nach der Weltmacht setzt sich ja sehr distanziert kritisch mit der deutschen Geschichte um und es ist auch erst nach seinem Tod publik geworden, wie eng sein Verhältnis zur NSDAP war. Er wurde Parteimitglied 1937, die Ursprünge seiner Karriere liegen auch im Dritten Reich. Seine erste Berufung zum Extraordinarius für neuere Geschichte findet auch 1942 statt, auf Fürsprache exponierter NS-Historiker, muss man auch sagen. Und es gibt einen Briefwechsel mit Erich Botzenhardt, in dem sich Fischer 1941 sehr exponiert hat. Damals schreibt er, dass er bedauert am großen Ostfeldzug, das ist das Zitat, er meint natürlich den Überfall auf die Sowjetunion, nicht dabei sein zu können und kündigt Vorträge an zum, Zitat, Eindringen des jüdischen Blutes in die englische Oberschicht. Also sieht man schon, dass die Distanz zum NS nicht so weit her war bis 1945, aber das sind, wie gesagt, alles Kenntnisse, die wir erst seit der Jahrtausendwende haben.
Da habe ich noch eine Frage zum NDB-Artikel oder zum Vorgehen. Wenn es einen Artikel gibt, wie über Fritz Fischer, wie man zuvor über ihn gedacht hat, und dann gibt es neue Erkenntnisse und man stellt fest, jemand hat zum Beispiel nähere Beziehungen zum Nationalsozialismus, als man dachte. Nun hat man einen eigentlich abgeschlossenen Artikel von einem Autor oder einer Autorin. Was macht man damit? Gibt man das zurück an diesen Autor? Beauftragt man jemand Neuen, wenn es zum Beispiel nicht mehr möglich ist? Wie geht man da vor?
Also früher war ja das Vorgehen, man nimmt einfach eine neue Nationalbiografie in Angriff. Ne? Das war dann immer 70-Jahres-Projekt oder 50-Jahres-Projekt, je nachdem. Ne? Jetzt wollen wir mit dem neuen Medium, also so machen die Artikel, das gehört ja zur Redlichkeit, weil die sind ja selbst auch wieder Quellen. Ne? Also viele ADB-Artikel werden ja heute natürlich sind wunderbare Quellen für die damalige, für den damaligen Nationalismus oder die Nationalstaatsbewegung, um es mal neutraler zu formulieren. Oder auch jetzt für die frühe Bundesrepublik einfach. Ne? Mentalitätengeschichte, Ideengeschichte, Wissenschaftsgeschichte der frühen Bundesrepublik ist die NDB auch schon wieder eine Quelle. Ne? Also sie ist beides, Sekundärliteratur und Quelle. Und insofern werden fertiggestellte, publizierte Artikel nicht verändert. Ne? Sie sind ja auch mit dem Datum, mit dem Erscheinungsjahr versehen. Ne? Und dann, was Sie jetzt ansprechen, die Forschung ist dynamisch, unterschiedlich natürlich, je nach Person, planen wir dann eben eine Versionierung, dass eben jetzt zum Beispiel auch NDB-Artikel neu geschrieben werden für NDB Online, aber perspektivisch dann auch NDB Online-Artikel versioniert werden. Mhm. Das heißt, durch eine neue Version ersetzt werden. Das muss aber auch nachvollziehbar und kenntlich gemacht werden. Ne? Das ist ganz wichtig. Und das bietet sich in unterschiedlicher Weise jetzt dann an. Und dann kann man entweder den Autor, der den schon gibt, wieder fragen oder auch natürlich einen anderen auch nehmen. Ne? Also der dann dazu was Substanzielles beizutragen hat. Ne? Aber wichtig ist eben, das geschieht alles nicht unter der Hand, sondern muss transparent, nachvollziehbar und eben für Quellenkritik zugänglich sein. Darf also nicht unter der Hand quasi passieren.
Ne? Das heißt, alle Versionen bleiben erhalten.
Ja, genau. Auch Problem. Wir haben auch einige, das wollen wir auch nicht verschweigen. Also der Herr Vordermeier hat da auch schon viel Bestandsaufnahme gemacht. Es gibt auch einige problematische Artikel aus der frühen Bundesrepublik jetzt bei NDB, die also entweder, das ist der kleinere Teil, selbst angebräunt sind, wie wir es mal lapidar sagen wollen, also wenn der Sprache auch eine problematische Sprache haben oder überhaupt auch eine andere Sprache halt, als wir es heute haben. Und dann natürlich auch so, ne, wie früher auch Unternehmensfestschriften waren, dann kam die schwere Zeit zwischen 33 und 45, dann ging es weiter, also die sozusagen Ausblenden, Verschweigen, also manchmal intentional, manchmal aber auch mangels Kenntnisse, manchmal aus Respekt oder wie auch immer, ne, aus welchen Gründen auch immer. Das gibt's alles, ne? Es gibt auch Projekte schon bei in der Historischen Kommission der Historisierung der frühen NDB. Und solche Lücken oder solche Probleme der Siderate sollen dann eben durch neue Artikel, denen soll man abgeholfen werden. Ne? Also denen soll begegnet werden, diese Siderate. Ne?
Okay. Dann nochmal zurück zu Fritz Fischer. Mhm. Um was ging es in der Fritz Fischer-Kontroverse, beziehungsweise warum waren seine Thesen kontrovers?
Nun, Fischer hat sich in seiner Arbeit mit der deutschen Kriegszielbewegung vor 1914 zunächst auseinandergesetzt und hat mehrere Thesen zum Ersten Weltkrieg aufgestellt, die gängigen Interpretationsmustern der Zeit widersprachen. Er hat beispielsweise der These widersprochen, dass es ein Defensivkrieg gewesen sei, sondern betonte eher die offensiven Kriegsziele der deutschen Führung. Beispielsweise ganz prominent unter Rücksicht auf das sogenannte Septemberprogramm vom damaligen Reichskanzler Bethmann Hollweg. Das ist vom September 1914, also vor dem Hintergrund der sagen wir, Kriegseuphorie der Frühzeit getragenes Programm. Das weites Annexionsprogramm vorsieht, sowohl im Kolonialbereich als auch in Mitteleuropa. Das hat er als erstes entdeckt, das ist auch ein Verdienst, wenn man so will, dass er das sozusagen erschlossen hat durch seine Quellenarbeit. Und er stellt aber, radikalisiert seine These dann relativ schnell auch zu einer deutschen Hauptschuld am Ersten, wenn nicht Alleinschuld am Ersten Weltkrieg, und stößt dann damit natürlich eine riesige Debatte an, findet aber auch sehr, sehr viele prominente Gegner.
Was interessant ist, ist ja auch bei der Biografie, also wir haben es ja mit einer Art Selbsthistorisierung auch zu tun, ne? Also das passt auch so ein bisschen zu dem protestantischen Hintergrund, ne? Also auch, wobei er es eben im Medium der Nation macht, ne? Also der positive Nationalismus, also positiv besetzte Nationalismus wird quasi jetzt negativ konnotiert, aufgearbeitet, ne, auch in seiner Kontinuität. Das Problematische ist, dass damit einhergeht so eine Art auch methodischer Nationalismus, weil er konzentriert sich natürlich ganz stark auf Deutschland. Er hat das irgendwann auch mal gesagt, ne, dass sozusagen man an sich natürlich gerade beim Weltkrieg, wo viele Akteure dabei sind, ne, und viele Großmächte, mehrere Großmächte auch, es problematisch ist, wenn man nur eine Seite jetzt, das wurde ja auch zuletzt geleistet. Jetzt stellt sich aber die Frage für so dieses Format, in dem Online-Artikel, wir haben auch, Herr Vordermeier und ich, auch länger uns darüber ausgetauscht, Spekulationen sollte man sowieso nicht da reinbringen in so einen Artikel, ne? Und man muss natürlich einerseits auch gerade als Historiker Fischer selbst historisieren, also in seine Zeit einordnen. Andererseits muss man natürlich auch den heutigen Forschungsstand, heutige Ansätze reinbringen. Das ist, glaube ich, gut gelungen in dem Artikel. Und was ich jetzt sozusagen darüber hinaus noch psychologisierend sagen würde, also da hängt auch ein Stück Selbsthistorisierung oder Aufarbeitung der eigenen Bio, das ist dann auch darüber hinausgehend, ne? Das würde ich dann eher für andere Formate einsehen. Also hier soll ja eine Wissensgrundlage gelegt werden und eine Einordnung von Fischer. Und das ist natürlich bei so umstrittenen, auch in der im Fach umstrittenen Persönlichkeiten, Wissenschaftlern nicht ganz einfach. Und man muss eben vor allem in der Sprache versuchen, eine gewisse Distanz zu wahren, die Fakten natürlich zu bringen. Und wie gesagt, einerseits historisieren, andererseits auch gegenwärtige Perspektiven und Forschungsstände mit reinbringen. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen der Anspruch. Ne? Und dann ist es ja ein Ausgangspunkt, dadurch, dass wir umfangreich Quellen und Literatur nennen, ist es ja dann für jemand, der da weiterarbeiten will, forschen will, dann auch ein Ausgangspunkt.
Ja. Dann, ne? Das ist ganz wichtig, dass man sozusagen nicht selbst zum Protagonisten der Kontroverse noch wird, dass man das neutral, sachlich, objektivierend darstellt. Und man muss wirklich sagen, dass diese Debatte extrem polemisch geführt worden ist und auch emotional in vielerlei Hinsicht. Es ist auch nicht zufällig. Also bei den Forschern, bei denen Fischer Anklang findet, sind auch viele, die selbst einen Immigrationshintergrund hatten, die nachher diese selbst als NS-Opfer bezeichnet werden dürfen, die 33 oder 38 dann aus Deutschland emigrierten, während andere Gegner Fischers nicht zufällig selbst im Ersten Weltkrieg gekämpft haben und damit auch sozusagen eigene biografische Assoziation haben. Das steht jetzt alles nicht im Artikel drin. Das wird viel zu weit führen. Also man darf nicht zu viel erwarten. Ein Lexikonartikel muss sich wirklich auch ein relativ enges Korsett halten, damit er auch konsistent ist zu den ganzen anderen Artikeln, die schon publiziert worden sind. Aber hier ist tatsächlich auch sehr, sehr viel das Psychologisierende. Der emotionale Hintergrund dieser Fischer-Debatte ist hochinteressant. Der kann aber hier nur angerissen werden.
Interessant ist ja auch, dass große Gegenspieler wie Gerhard Ritter oder Eugen Gerstenmaier, der im Bundestagspräsident war, aus dem Widerstand kommen oder dem nahe gestanden haben, wenn Fischer eher aus dem NS kommt. Ne? Und das hat sich, also Ritter hat dem ja dann das berühmte Wort, die Selbstverdunklung der deutschen Geschichte vorgeworfen. Also hat sich das sozusagen gewisserweise umgedreht. Ne? Aber das ist eben der Ausgangspunkt und wir verlinken ja auch dann die anderen Protagonisten. Man kann dann also immer weiter tiefer eintauchen auch in die ganze Materie.
Also beispielsweise Ritter hat natürlich als einer der wichtigste Gegenspieler mit Sicherheit, nebst Erdmann von Fischer. Ritter hat natürlich auch schon einen eigenen NDB-Artikel bekommen und auf den kann man dann entsprechend verlinken. Erdmann ist jetzt erst in den 1990 verstorben. Mhm. Der wird mit Sicherheit im Rahmen von NDB Online einen Artikel bekommen und wir verlinken natürlich dann auf die entsprechenden Texte. Das heißt, wenn man sich für die Gegenspieler Fischers interessiert, hat man hier mit einem Klick die Möglichkeit, die Biografie auch entsprechend gleich zu lesen und es sind ganz, ganz viele Lücken, eben sieht man auch an so einem Text, was noch nachgearbeitet werden muss im Rahmen von NDB Online.
Ne, weil 90 gestorben ist Erdmann und der Band E ist eben schon erschienen. Ja. Ne? Deswegen gab es keine Chance mehr, den aufzunehmen. Also das geht jetzt erst mit NDB Online wieder.
Aber da können Sie dann schneller reagieren, immerhin.
Ja, also hoffe ich, dass wir etwas schneller dann reagieren können, also diesen Zeitschrecken. Ne? Ja.
Und in der Arbeit an diesen Artikel kommt man, da stößt man natürlich immer wieder auf interessante Persönlichkeiten, wo man merkt, oh, da fehlt ja auch noch ein Artikel. Es wird dann entsprechend notiert in unserer internen Datenbank oder an den zuständigen Redakteur, Redakteurin weitergeleitet, wenn es nicht in eigenes Ressort fällt, der sich dann entsprechend drum kümmert. Und das Tolle ist eben, dass wir auf der deutschen Biografie dann eben immer intern verlinken können und so wirklich ausgehend von einer Person auch eine ganz große Bandbreite an Persönlichkeiten präsentieren können und eben auch immer kritisch einordnen.
Wie blickt man denn heute auf die ganze Debatte oder auf die Thesen Fischers an sich?
Also ich würde mal sagen, hoffentlich etwas nüchterner, aber man muss natürlich sagen, dass Fischers Arbeiten weitestgehend überholt sind, schon wegen dem großen Problem, dass er über eine hochkomplexe Thematik wie die Genese des Ersten Weltkriegs spricht und nur deutsche Quellen frequentiert. Und allein aus der Perspektive sind die Texte und die Thesen überholt, muss man ganz klar sagen. Ich persönlich würde sagen, er hat schon seine Verdienste. Gerade im Hinblick ist er ein Pionier, wenn es darum geht, die Kriegszielbewegung des Kaiserreichs. Da war der Erste, der sich dem wirklich gewidmet hat und der auch danach gefragt hat, wie tief verbreitet war dieses Denken in der deutschen Gesellschaft, dass es eben nicht etwa nur rechtsradikale Kreise sich um die Frage, wie man in einem nächsten Krieg, was man für Ziele für Deutschland erkämpfen sollte, dass es nicht der Frage von rechtsradikalen kleinen Minderheiten war, sondern bis in den rechten Flügel der SPD und weit ins liberale Bürgertum gereicht hat. Aber wenn es um die reine Genese des Ersten Weltkriegs geht, dann sollte man, wenn man sich auch an Studenten wendet, sicher nicht zu Fischer greifen, weil es viel zu einseitig ist.
Man ist natürlich heute insgesamt viel, also transnationaler, internationaler, vergleichender. Ne? Ich staune auch immer doch, wie junge Doktoranden und so, wie international die überhaupt unterwegs sind auch, ne? Also auch so biografisch auch, also aber auch natürlich von den Ansätzen her, ne? Dass man multiarchivalisch und multinational solche Themen bearbeitet.
Haben natürlich auch andere Möglichkeiten
dazu. Ja, klar, ganz recht. Genau.
Aber es sind auch Einseitigkeiten drinnen. Also wenn der Fischer über das Kaiserreich geschrieben hat, dann hat er halt auch nur auf einen Teilbereich geguckt. Man kann aufs Kaiserreich auch sehr, sehr bedeutende und beeindruckende Friedensbewegung, gab es genauso. Ja. Also es ist jetzt keineswegs ein objektivierender Blick auf das Kaiserreich. Also er hat ein Segment dieses hochkomplexen Gebildes Deutsches Kaiserreich in Blick genommen, als erster auch in vielerlei Hinsicht, aber nicht Sine Ira als Studio, sondern mit einer ziemlich klaren Tendenz.
Okay, den ausführlichen Artikel zu Fritz Fischer, unter anderem mit seinem Lebenslauf, mit biografischen Angaben, mit weiterführender Literatur, gibt's natürlich in der NDB Online zum Nachlesen. Herr Vordermeier, Herr Hörres, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Thank you.